Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Hussi angefangen über Professor Dr. Anke Kahl als Leitung des ASGAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen neuen spannenden Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Caroline Flügner. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung und deine nette Begrüßung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du bist Lernbegleiterin für die neue SIFA-Ausbildung und auch selbst SIFA. Hast natürlich auch deine eigenen Erfahrungen als SIFA und auch im SIFA-Umfeld gemacht. Und wir wollen heute gemeinsam einmal einen Blick auch aus deiner Perspektive, also aus Perspektive der Lernbegleiterin, auf diese neue SIFA-Ausbildung draufschauen. Vielleicht eine Frage so ganz vorab für dich persönlich. Wie bist du zum Arbeitsschutz damals gekommen? Schon immer da gewesen oder hast du da auch, ich sag mal, wie durch Zufälle?
Nee, tatsächlich hat sich der Weg relativ schnell geebnet. Ich habe erst Pflege studiert und bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen. Ich glaube, da brauchst noch, ich würde gerne in die Gesundheitsförderung gehen und brauche nach der Pflege noch was anderes. Habe dann Public Health studiert und das war dann sozusagen ja mein Wegbegleiter für, ich möchte gerne vor allem in die betriebliche Gesundheitsförderung gehen. Ja, und dann bin ich irgendwie beim Arbeitsschutz gelandet, relativ schnell.
Okay, also über die Pflege tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Ja, richtig, okay. Erstmal ganz praktisch in der Pflege gearbeitet, richtig am Bett gestanden und relativ schnell gemerkt, das ist schon ganz schön belastend für den Körper, was man da macht, sowohl physisch als auch psychisch. Und das waren dann für mich so Triggerpunkte, wo ich dachte, oh, ich glaube, da möchte ich gerne weiter dran arbeiten und da Dinge verbessern.
Ja, cool. Wie bist du dann zur Lernbegleiterin geworden? War das auch etwas, was dich einfach auch interessiert hat, zu sagen, ich möchte auch andere dabei unterstützen, eine gute SIFA zu werden oder auch eben einen guten Job nachher zu machen? Was war da die Motivation für dich?
Ja, das begann dann so ein bisschen damit, dass man beim Arbeitsschutz auch relativ schnell im Seminargeschäft landet und dann irgendwie merkt, oh ja, so dieses, ne, vor der Gruppe stehen, das macht mir Spaß und mir hat vor allem immer Spaß gemacht, auch die Menschen auf einem gewissen Weg zu begleiten. Und da war dann die SIFA-Ausbildung für mich ein Thema, wo ich dachte, ja cool, da kann ich Menschen richtig lange auf diesem Weg begleiten, nämlich zu einer guten SIFA zu werden, kann das gut kombinieren, auch mit dem Spaß, den ich habe, mit so einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Und das war dann auch für mich, ja, dann habe ich gemerkt, SIFA-Ausbildung wird jetzt weiterentwickelt, wird neu gemacht, das klingt spannend, da möchte ich rein und ja, da bin ich jetzt gelandet, habe ganz viel Spaß dabei.
Ja, sehr cool. Du hast jetzt gerade schon auch gesagt, wurde weiterentwickelt, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit auch eine weiterentwickelte SIFA-Ausbildung. Wie ist denn da der Stand? Also ich weiß, es gab zum Beispiel auch eine Übergangsfrist. Wie ist denn der aktuelle Stand zur neuen SIFA-Ausbildung auch?
Der aktuelle Stand ist, dass ja, wir uns von der alten Variante jetzt komplett verabschiedet haben, beziehungsweise alle Unfallversicherungsträger und auch alle zugelassenen freien Ausbildungsträger müssen jetzt seit letztem Sommer, seit dem 1.7., ausschließlich die weiterentwickelte SIFA-Ausbildung 3.0 anbieten. Also es darf nur noch so gestartet werden. Wir haben sicherlich jetzt gerade noch ein Parallelgeschehen, dass es noch den einen oder anderen Kurs der alten Ausbildung 2.0, dass der noch läuft, aber das ist jetzt tatsächlich ein Auslaufmodell geworden.
Okay. Ja, lass uns mal einsteigen in die neue Ausbildung. Wie ist sie aufgebaut, die SIFA-Ausbildung 3.0?
Da wird man natürlich jetzt relativ schnell, geht man jetzt so in dieses Didaktische rein. Ich versuche das mal mit so ein paar Begriffen zu untermauern und dann immer zu gucken, dass ich das auch gut übersetzt bekomme. Also wenn man sich das vom Pädagogischen her anschaut, ist es jetzt ein Blended Learning Format. Das heißt, wir
Kannst du
verbinden.
kurz genau was zum
Ja.
Blended Learning
Ja,
hier auch noch mal
natürlich.
sagen?
Genau, Blended Learning heißt halt sozusagen, es werden drei verschiedene Lernorte miteinander verbunden. Also man lernt halt auch in Verbindung mit einer Online-Plattform. Das ist sozusagen einfach die Übersetzung von Blended Learning. Man hat verschiedene Lernorte. Das heißt, wir lernen jetzt in der SIFA-Ausbildung im Seminar, in sogenannten selbstorganisierten Lernphasen und in der Praxis. Und tatsächlich ist der Hauptaugenmerk der Ausbildung im SOL, also im selbstorganisierten Lernen und in der Praxis. Und im Seminar kommen wir dann eher nur zusammen, um das Wissen einzuüben und mit den Perspektiven der anderen zu lernen. Und ein wichtiger Bestandteil ist da jetzt auch, ja, den eigenen Fortschritt dort zu reflektieren. Also sozusagen, Seminare sind nicht mehr dazu da, um Wissen zu vermitteln und mit PowerPoint-Schlachten um sich zu werfen. Das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Und verbindendes Element ist jetzt die SIFA Lernwelt, hatte ich schon angesprochen, eine Online-Plattform, auf der ja alle für die Ausbildung nötigen Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die komplette Organisation läuft darüber. Also Seminarvorbereitung, Abgabe von Prüfungsleistungen. Das ist wirklich so ein ganz zentraler Ort, wo auch Lerngruppen sich organisieren, wo der Austausch untereinander stattfinden kann. Und ja, diese SIFA Lernwelt begleitet uns sowohl im Seminar als auch in dem selbstorganisierten Lernen und in der Praxis.
Also ich kann da aber auch, also ich war jetzt selbst noch nie in dieser SIFA-Lernwelt unterwegs. Wie kann ich mir das so vorstellen? Ist das so ganz, ganz klassisch wie auch so ein Moodle oder also wo ich im Grunde genommen mir Kurse mit angucken kann, wo ich mich vorbereiten kann? Sind das so Videoformate oder wie kann ich mir das so vorstellen in der SIFA-Lernwelt?
Das ist, also man nennt das eine ILIAS-Plattform, auf der das Ganze programmiert ist und man kann es sich vorstellen, so ein bisschen wie so eine kleine SIFA-Stadt. Das ist wie so eine kleine Stadt, wo es eine Bibliothek gibt. Dort sind quasi Wissensbausteine drin, die ich brauche, um mir Wissen anzueignen. Da gibt es einen Campus, das ist sowas wie eine Uni, ein Unigebäude oder ein Ausbildungsgebäude, wo ich alles finde zu den Seminaren. Was muss ich dafür vorbereiten? Da wird auch Seminardokumentation abgelegt. Dann gibt es ein Prüfungscenter, wo die Prüfungsleistungen abgegeben werden. Und ganz in der Mitte, und das ist eigentlich das Spannende, ist der Park der Handlungssituationen, ist auch so ein bisschen
Der
dargestellt, wie so ein,
Park, also so
ja,
ein
ein
Park.
richtiger Park. Wir
Okay.
spazieren durch einen Stadtpark sozusagen, an den es verschiedene Brunnen gibt und jeder Brunnen steht für eine Handlungssituation. Und das ist auch sozusagen der rote Faden, der durch die Ausbildung läuft.
Okay. Ja, ist ja jetzt erst relativ neu auch mit umgesetzt, ne? Was, wenn du, ich weiß nicht, kennst du auch die alte, beziehungsweise was ist auch der Unterschied zwischen der alten Ausbildung und jetzt auch der neuen SIFA-Ausbildung?
Ich habe die alte Ausbildung selbst nicht gegeben, aber selbst erlebt. Und es ist auch noch gar nicht so super lange her und erlebe jetzt quasi die neue Ausbildung dann von der anderen Seite, jetzt von der Lernbegleitung. Und ja, so vieles wurde gar nicht so neu erfunden. Was komplett anders ist, einfach die Art des Lernens. Und das ist auch Der Grund liegt, glaube ich, darin, dass die Unfallversicherungsträger und gerade die DGUV sich das Thema Wirksamkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit da sehr auf die Brust geschrieben haben mit dieser Weiterentwicklung und gesagt haben, wir müssen in dieser Ausbildung irgendetwas ändern, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit einfach noch mal ein bisschen besser ausgestattet werden mit Handwerkszeug, um dann auch wirksamer für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb unterwegs sein zu können. Und das ist eigentlich die größte Veränderung, also das didaktische Konzept, wie gelernt wird.
Okay.
Das spiegelt sich oder zeigt sich schon mal so ein bisschen, ne, in diesen Handlungssituationen, die jetzt den roten Faden bilden. Das sind so Beispiele wie Gespräche mit der obersten Leitung führen, aber auch ganz klassisch Arbeitsbedingungen beurteilen, aber auch Schwerpunkte als SIFA setzen oder geeignete Organisationen ausgestalten. Also die sind tatsächlich auch schon so ein bisschen formuliert wie, das muss ich danach auch tun. Und das Coole ist, das ergibt so ein bisschen diesen theoretischen Inhalten so diesen Sinn dahinter, weil die müssen halt etwas sich aneignen, ein Wissen und müssen es dann sofort in einer konkreten Handlungssituation auch anwenden. Wir nennen das für die Teilnehmenden immer so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, wie ihr müsst euer Wissen jetzt einfach irgendwie auf die Straße bringen, weil das ist das am Ende, was ihr nach dieser Ausbildung braucht, diese Kompetenz, das auf die Straße zu bringen, was ihr hier lernt. Und das üben wir halt einfach schon die ganze Ausbildung dann lang.
Okay, weil du hast jetzt auch gerade das Beispiel, was du genannt hattest, wie zum Beispiel das Gespräch mit der obersten Leitung, ist ja dann vielleicht jetzt gar nicht so ein klassisches Arbeitsschutzthema wie Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung oder Begehung, sondern da gehören ja dann auch noch mal ein paar andere Skills mit dazu, ne? Und ist sowas dann auch etwas, was dann mit den Teilnehmern geübt wird, wo auch gesagt wird, dass das im Grunde genommen stattfinden muss, dass da einfach auch noch mal andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, die vielleicht gar nicht so klassisch Arbeitsschutz sind, aber die einfach natürlich für die SIFAs erforderlich sind, wenn ich einen wirksamen und auch guten Arbeitsschutz, ne, gestalten möchte in den Unternehmen.
Genau, also dieses Gespräch mit der obersten Leitung ist tatsächlich, ja, also vom Leitfaden her die zweite Handlungssituation, die stattfindet, bedeutet aber auch, dass direkt nach dem ersten Seminar soll dieses Gespräch stattfinden. Das heißt, sie sind wirklich gerade erstmal losgelaufen im Park der Handlungssituation in der SIFA-Ausbildung und müssen dann schon so ein Gespräch führen. Und ganz klar ist das natürlich dann jetzt noch nicht so dieses, und wir machen jetzt mal eine Gefährdungsbeurteilung, sondern da geht es vor allem ganz viel darum, was ist eigentlich meine Rolle, jetzt auch im Rahmen der Ausbildung. Es ist so ein bisschen dieses gegenseitige Erwartungsklärung auch. Also, liebe Geschäftsführung, was erwartest du denn jetzt von mir als SIFA in Ausbildung? Bei vielen ist auch immer das Thema, dass nochmal so dieses, ich brauche Ressourcen für die Ausbildung. Also wie organisieren wir das eigentlich? Kann ich Homeoffice machen dafür? Also das, und dass dieses Gespräch eben so am Anfang auch schon stattfindet, ist schon so die erste große Herausforderung, weil die viele erstmal herkommen, wer ist eigentlich meine oberste Leitung? Ach Gott, mein Geschäftsführer, den habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt soll ich mit dem einen Termin machen. Also ne, da findet quasi schon von Beginn an ganz, ganz, ganz viel statt. Und das Schöne ist dann immer zu erleben, wenn die dann im zweiten Seminar wiederkommen, dass alle sagen, wie toll dieses Gespräch war. Und das Coolste, was ich dann so als Lernbegleiterin immer so denke, ist, dass die meisten sagen, und wir haben uns vorgenommen, das fortzuführen. Wir haben jetzt einen regelmäßigen Jourfix vereinbart, wo ich dann schon immer denke, cool, wenn ich das schon am Anfang der Ausbildung geschafft habe, diesen Kontakt herzustellen, dann habe ich hoffentlich auch da einfach einen guten Grundstein gelegt, um im engen Kontakt auch mit der Leitung und den obersten Führungskräften zu sein.
Ja, und auch einfach super wichtig, ne? Super wichtig, diese Stärken zu stärken oder diese auch Kompetenzen zu stärken, ne? Weil ohne die Geschäftsführung oder die oberste Leitung wird nichts im Arbeitsschutz funktionieren, ne? Egal mit welcher guten Idee ich dann vielleicht als SIFA um die Ecke komme, die wird immer gebraucht, die oberste Leitung da, ne? Ja. Kannst du noch ein Beispiel, was vielleicht auch noch so mal so ein Thema ist, was jetzt nicht klassisch Arbeitsschutz, sondern aber Kompetenzentwicklung auch in Richtung Social-Kompetenzentwicklung geht?
Genau, also Kompetenzentwicklung hast du gerade gesagt. Das ist jetzt, ne, sozusagen auch unsere, ich sag mal, Bewertungsrichtschnur in der SIFA-Ausbildung. Also es gibt jetzt keine LEK mehr, die einfach so ein Wissen abfragt. Kannst du eigentlich diesen Fachbegriff dafür benennen? Darüber sind im ersten Moment alle froh und im zweiten Moment siehst du dann immer so die Fragezeichen in den Gesichtern, so, aber wie geht's dann? Und wir erklären das dann immer so ein bisschen, dass man sich Gedanken mal darüber gemacht hat, was muss eigentlich eine kompetente SIFA mitbringen? Also welches Kompetenzprofil braucht sie, damit sie wirksam ist? Und darum geht es eben auch so ein bisschen auch um das Thema Haltung. Also welche Haltung bringe ich eigentlich mit, zum Thema Arbeitsschutz? Welches Know-how brauche ich? Das ist natürlich ganz klar, das Fachliche und das Handwerkszeug. Aber auch, wie gehe ich mit mir selbst und wie gehe ich mit anderen um? Also, ne, auch das Thema, wie konfliktbereit bin ich eigentlich? Also traue ich mir auch mal als SIFA den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn mir jetzt gegenüber der Geschäftsführer sitzt oder die Geschäftsführerin. Und wie stark setze ich mich für gewisse Themen auch ein und kann auch die Perspektiven des anderen mir auch einfach mal annehmen und vorstellen und auch solche Gespräche entsprechend vorzubereiten, dass ich sage, ich mache mir auch mal darüber Gedanken, wenn ich jetzt so ein Beratungsgespräch plane, was könnten denn für Einwände kommen und was für Argumente habe ich denn, um diesen Einwänden entgegenzutreten? Und dann aber auch immer wieder ganz schnell zu merken, okay, wo sind dann aber auch die Grenzen meiner Rolle als SIFA? Ich kann halt gewisse Dinge in meiner Rolle als SIFA dann einfach auch nicht durchsetzen. Ich habe keine Weisungsbefugnis. Da gibt es die Grenze und dann auch sich immer zu sagen, okay, auf wessen Schulter sitzt der Affe jetzt, ne? Wem gehört das Problem? Wir sprechen hier auch immer so ein bisschen von Monkey Management und ermutigen die SIFAs da auch an der Stelle auch immer, sich auch nicht jeden Affen auf die Schulter setzen zu lassen, sondern immer mal zu überlegen, wem gehört hier eigentlich das Problem und was ist meine Rolle dabei?
Ja, okay. Wo gibt es so aus deiner Sicht inhaltliche Ergänzungen? Wir hatten jetzt gerade schon auch über die Kompetenzen gesprochen, ne? Auch was das Didaktische angeht, gibt es eben auch eine deutliche Veränderung nochmal. Wo gibt es aus deiner Sicht so inhaltliche Ergänzungen zur letzten oder vorherigen SIFA-Ausbildung?
Ja, ich habe da mal so einen Satz gelesen, wo es irgendwie hieß, es sollte keine Revolution, aber eine Evolution sein. Ne? Das heißt, also so im Grundlegenden hat sich inhaltlich nicht so viel verändert. Es gibt aber eine Veränderung, die im ersten Moment ganz banal klingt. Wir sprechen jetzt nicht mehr von der Gefährdungsbeurteilung, sondern von der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Jetzt steigen wir sozusagen an der Stelle ein bisschen fachlich ein. Klingt ganz banal, steckt aber was Wichtiges dahinter, nämlich das Thema Haltung. Wie gucke ich denn auf Einwirkungen? Und das sind jetzt eben nicht mehr nur Gefährdungen, auf die wir schauen, sondern wir schauen das erstmal ganz neutral an. Wir sprechen von Einwirkungen. Ich habe den Begriff schon genannt. Und diese Einwirkung kann eben eine Gefährdung sein oder vielleicht eine Belastung mit einer entsprechenden Beanspruchung oder auch eine Ressource für die Gesunderhaltung. Und das sind sozusagen, ne, diese drei Wirkungsmodelle im Arbeitsschutz, die wir jetzt hier ansprechen. Und die sind jetzt durch auch durch diese Veränderung dieses Begriffs, aber auch durch die Veränderung der Haltung, wie wir damit rangehen, die sind jetzt einfach gleichwertig. Ich kann da mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel das Thema Schall ist ja bei allen immer sofort dieser Gefährdungscharakter. So wurde es ja auch immer herdekliniert. Aber Schall ist eigentlich erst so eine richtige Gefährdung nach dem Gesundheitsschadensmodell, wenn es eine Langzeitbelastung von 85 Dezibel gibt oder eine Kurzzeitbelastung über 95 Dezibel. Alles darunter ist Schall eine Belastung, die mit einer entsprechenden Beeinspruchung einhergeht.
Ja,
Und
wie Konzentration ja auch, ne? Das ist dann keine klassische Gefährdung, ne? Aber trotzdem natürlich einen Einfluss. Ja.
Genau, und das liefert einfach nochmal dann auch ganz andere Argumente, auch für die Motivation, die persönliche Schutzausrüstung zu tragen, ne? Wo man sagen kann, ja, wir sind hier zwar nicht im gefährdenden Bereich, deswegen müssen wir die Maschine nicht einhausen und trotzdem macht es was mit dir und deinem Körper, wenn du da arbeitest. Und da merken wir, dass den Teilnehmenden das jetzt echt viel leichter fällt. Auch ne, mal mit dem Blick auch auf die Gefährdung oder die Einwirkung psychische Belastungen zu schauen. Ne? Das ist halt nicht mehr so losgelöst und das steht alles so im Nebel und es ist nicht so handgreifbar, sondern durch diese Gleichwertigkeit schaffen wir es, es handhabbar zu machen und auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Und da merken wir echt, dass die Teilnehmenden damit jetzt viel, viel leichter mit umgehen können.
Cool, ja. Ja, ist ja auch etwas, was sich dann so Stück für Stück etablieren musste. Ne? Ich meine, den Begriff der Gefährdungsbeurteilung
Ja,
kennt jeder.
wie viele Jahre haben wir darum gekämpft, dass der draußen bekannt ist, ne?
Ja, genau. Und da jetzt auch nochmal ein anderes Wording auch wieder mit hereinzubringen. Und ich bin total bei dir, dass das notwendig ist, ne? Und dass es das auch sinnvoll ist, nicht nur auf die Gefährdungen, sondern auch auf die Belastungen zu gehen, weil sie natürlich auch in der Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt immer viel, viel stärker auch nochmal in den Vordergrund rücken. Wir haben deutlich weniger oder auch andere Gefährdungen, aber viel, viel mehr Belastungen, die wir Stand heute auch haben, ne? Und da kommen auch einfach neue Belastungen mit hinzu. Und da macht das schon Sinn.
Genau, was ja auch,
Aber
und
die
ich meine, wir
Herausforderung
werden
ist
auch,
jetzt zu etablieren.
ja, und wir werden natürlich auch das Gesetz jetzt nicht so schnell ändern. Und da steht
Ja.
natürlich auch die Gefährdungsbeurteilung klassisch drin.
Ja.
Aber da sagen wir immer, ja, das ist ja aber auch der Trumpf eurer Fachlichkeit. Also warum auch eure Beratung als SIFA so wichtig ist, dass ihr gerade, ne, mit dieser Haltung, mit der ihr jetzt reingeht, und wir sprechen ja von Beurteilung, von Arbeitsbedingungen und nicht ausschließlich Gefährdungsbeurteilung. Ich sag, also wir sagen immer so ein bisschen, dann könnt ihr ja auch damit glänzen, ne? So, das ist diese Fachlichkeit, die ihr jetzt mitbringt, und das ist auch der Teil der Beratung, der so wichtig ist.
Ja, das stimmt. Gibt es Themen, wo du sagst, die sind jetzt auch einfach ergänzend nochmal deutlich besser, vielleicht auch geschult, aber eben auch trainiert? Wir hatten gerade schon auch über Kompetenzen gesprochen. Was ist das so aus deiner Sicht? Also Erfahrung ja selbst erlebt, die alte SIFA-Ausbildung, jetzt ja die neue dann als Lernbegleiterin.
Ja, genau. Also ich, ja, bei der alten Ausbildung war das wirklich so also im Nachgang bin ich dann so rausgegangen mit meinem Zertifikat und dachte mir so, aber so richtig wissen, wie es jetzt geht, tue ich eigentlich nicht. Also ich habe jetzt irgendwie ganz viel Wissen mir angeeignet und einen Praktikumsbericht geschrieben, mal eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Aber was mir wirklich, wirklich fehlte, war so dieses, und wie gehe ich jetzt, also wie setze ich das denn jetzt in den Unternehmen um? Und gerade auch, also welche Elemente gehören denn zu einer wichtigen, also zu einer geeigneten Organisation, zu einer Kultur, um dieses Thema Sicherheit und Gesundheit in den Unternehmen zu platzieren? Und ich glaube, das ist so der große Vorteil dieser Ausbildung jetzt, dass das ganz oft jetzt einfach thematisiert wird, geübt wird. Auch das Thema der Rollenklärung steht jetzt immer wieder im Vordergrund. Also wir stellen den Leuten immer wieder die Frage, und irgendwann hängt denn das echt zu den Ohren raus, ne? Was bedeutet das denn jetzt für dich als SIFA, und wie siehst du deine Rolle dabei, ne? Also zum Beispiel auch Unterweisung. Das sind dann immer so, ne, wenn man dann mal so herleitet, wer eigentlich für Unterweisungen verantwortlich sind und was so der Sinn und Zweck dahinter ist. Und dann kommen die immer mit der Welt, aus der sie kommen, wo einfach die SIFA dafür, ich sag mal, abgestellt wird, ne, jetzt hier alle Leute zu unterweisen. Und dann ist immer so dieses, ach echt, okay, und wie soll es dann gehen? Und das leiten wir in der Ausbildung immer wieder her, und wie das funktioniert. Und da merken wir schon, dass das einfach ganz, ganz viel bewirkt, um dieses, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Wissen auf die Straße zu bringen und da ein bisschen gestärkt zu sein. Also immer so diese Abgrenzung auch. Wer ist dafür verantwortlich, und was ist deine Rolle als SIFA dabei?
Was ist das Feedback, was ihr so aus der neuen Ausbildung erhaltet von den Teilnehmern? Ich weiß nicht, ob ihr dann direktes Feedback auch bekommt.
Ja, doch schon. Also ganz am Anfang ist erstmal immer ganz viel Irritation. Also man merkt so, gerade im ersten Seminar, die kommen, also erstmal startet ja die Ausbildung schon mit einem SOL, also einem selbstorganisierten Lernen. Das ist für viele schon ungewohnt. Ich starte jetzt hier etwas, aber ich bin gar nicht in einem Seminar. Und das ist schon der erste Moment, der komisch ist. Und da hatten wir auch immer Befürchtungen, oh Gott, und werden die das überhaupt machen? Werden die Wissensbausteine lesen, und werden die sich im Forum vorstellen und so? Und dann kommen die in das Seminar, in das erste, und erleben gleich den nächsten Kulturschock der Ausbildung, dass hier gar nicht irgendwie diese Wissensvermittlung so stattfindet, sondern dass wir das echt ernst meinen. Du hast es ja vorher gelesen, und jetzt gehen wir direkt in die Anwendung. Das ist auch immer so ein Irritationsmoment, und dann erleben wir aber tatsächlich auch ganz viel Freude und Erleichterung. Also so spätestens am Ende der Woche des ersten Seminars sind sie alle total motiviert und euphorisch und freuen sich auf das, was kommt. Das bricht nochmal ein, spätestens in Lernfeld 3 und 4, weil da geht es sozusagen sehr in die fachliche Tiefe, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, die einzelnen Schritte durchgehen. Und das ist natürlich auch ganz viel Detailarbeit, und da ringen die auch mit Zeit und mit Ressourcen und mit, ja, was ist jetzt eigentlich richtig und falsch? Und ganz oft ist es eben, dass man als Lernbegleitung auch immer sagen muss, das kommt drauf an, so richtig, richtig und falsch gibt es nicht. Also außer bei klaren Grenzwerten. Aber ne, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, wir sind mittlerweile immer mehr in diesem Belastungsbereich. Und da gibt es ne, so dieses richtig und falsch, nicht mehr so rot oder weiß, ne, oder schwarz oder weiß, sagt man genau.
So Akzeptanz, Toleranz, das sind dann natürlich auch nochmal Dinge, über die man sich damit unterhalten muss, ne, die gar nicht eindeutig sind.
Ja, genau. Und ja, aber so, wir merken, also es sagen schon auch immer alle, dass es unheimlich Spaß macht und dass es für sie auch ganz viel Sinn ergibt. Wenn es auch tatsächlich irgendwie anders ist, sie müssen sich da erstmal reinfuchsen, auch in die Art des Lernens, reinfuchsen in die SIFA-Lernwelt. Dieses, oh nee, ich kriege gar keinen Ordner mehr, wo ausgedruckte Sachen drin sind, sich da selbst zu organisieren, auch Wissen zu organisieren, sich auf dem Rechner irgendwas anzulegen. Und dann aber so, also je weiter sie sind in der Ausbildung, umso mehr kommt dann so diese Dankbarkeit, dass diese Ausbildung so läuft.
Ja, okay. Ja, das ist ja super. Dann ist natürlich für mich noch ganz, oder für uns als Wandelwerker natürlich, die da hauptsächlich im Bereich der Kur- und Kulturentwicklung unterwegs sind, natürlich auch ganz oft schon die Erfahrung machen, dass die SIFAs von heute an vielen Stellen total gute Fachexperten sind. Aber alles, was so das Thema Verhalten, auch ich sag mal Alltagspsychologie angeht, da einfach gar nicht so auch die Möglichkeit haben, auch zur Kulturentwicklung beizutragen. Ne? Wie wird das vielleicht auch heute in der neuen SIFA-Ausbildung berücksichtigt? Ziehen wir da auch neue Kulturentwickler heran oder wie ist das so aus deiner Brille?
Ich habe schon die Hoffnung, dass wir da Kulturentwickler ranziehen, weil wir schon irgendwie ziemlich verdeutlich machen, worauf es am Ende irgendwie auch ankommt. Also nicht nur Know-how und Fachwissen ist das, worauf es ankommt, sondern vor allem, wie du das Fachwissen ja auch verkaufst, wie du dich selbst verkaufst und ja, wie du einfach, dass dieses Thema Sicherheit und Gesundheit eben nicht im stillen Kämmerlein in der SIFA, also im SIFA-Büro entsteht, sondern Sicherheit und Gesundheit, das entsteht in dem Moment, wenn es in die betriebliche Organisation mit eingebunden ist und wenn vor allem die Verantwortlichen auch so ein bisschen wissen, wofür sie eigentlich verantwortlich sind und ja, und dass das einfach inhaltlicher Bestandteil der Ausbildung ist. Also damit hoffe ich so ein bisschen, dass wir damit irgendwie diese Kulturentwickler da aus der Ausbildung jetzt mit rausnehmen. Also wir beschäftigen uns auch tatsächlich in einem Lernfeld auch mit dem Thema Präventionskultur. Was gehört eigentlich dazu? Welche Ansatzpunkte haben wir als SIFA, dass man da einen Veränderungsprozess einleitet, der halt nicht damit geschafft ist, dass man da einmal irgendwie, weiß ich nicht ein Teambuilding macht oder so, sondern dass das ein Weg ist, der ein bisschen länger dauert, den man begleiten muss, dass man da immer wieder aber auch triggern kann und das, ja, also da habe ich einfach die Hoffnung, dass wir dadurch durch die Ausbildung da an der Stelle einen guten Beitrag leisten können.
Ja, das wäre wünschenswert. Wie lange dauert die Ausbildung? Wie viele
Ah,
Monate wird das?
das ist, glaube ich,
Der Unterschied.
total unterschiedlich, je nachdem, wo du sie machst. Also ich weiß, dass einige freie Ausbildungsträger auch einen Vollzeitkurs mit einem halben Jahr anbieten. Bei Unfallversicherungsträger dauert das tendenziell eher länger. Wir sprechen hier eher von 1 bis 1,5, sogar manchmal haben sogar 2 Jahre. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit kann man quasi für diese Ausbildung parallel zum Privatgeschehen und so investieren, weil was man wissen muss, ist, dass die Ausbildung halt jetzt nach einem festgelegten Plan abläuft. Das ist nicht wie bei alten Ausbildungen, wo ich dann sagen kann, ah, ich buche das nächste Seminar dann einfach erst, wenn es passt, wenn ich soweit bin, sondern man hat eben einen Ausbildungsplan, den man von Anfang bis Ende durchläuft und von daher ist es auch ein enges Zeitgerüst. Und ich bin auch immer so ein bisschen Verfechter von Kompetenzentwicklung braucht auch ein bisschen Zeit. Also ja, das lernt man einfach nicht alles so von heute auf morgen, gerade diese Social Skills, wo ich immer denke, dann nimm dir vielleicht auch einfach die Zeit, wenn du die Chance hast.
Ja, okay, also alles dabei von halbes Jahr Vollzeit bis 2 Jahre ist eigentlich alles möglich. Ja, sehr, sehr cool. Ich finde, das klingt spannend und ich hoffe natürlich, dass wir da die SIFAs, die auch im Rahmen der neuen SIFA-Ausbildung ausgebildet werden, dass sie auch deutlich stärker genau an den Punkten sind, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Ich drücke da auf jeden Fall für uns alle und auch die Unternehmen, die nachher gute Arbeitsschützer brauchen, die Daumen.
Ja.
Ja, danke, Caroline, dass du mal einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Rolle als Lernbegleiterin mit Blick auf die neue SIFA-Ausbildung. Super spannendes Thema. Und vielleicht können wir so in einem Jahr oder ja, in einem Jahr, anderthalb mal draufschauen, wie sich das auch über die Zeit entwickelt hat, ne? Und was da vielleicht auch so die ersten Rückmeldungen dann der SIFAs, die ja als neue SIFA dann auch im Unternehmen sind, da vielleicht zurückkommen.
Ja, finde ich
Dankeschön.
spannend, sehr gerne.
Danke,
Danke
dass du da
dir.
warst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.